Herzlich willkommen zur Audioeinführung Peer Gynt in der Choreografie von Edvard Grieg. Henrik Ibsen wurde 1828 als ältestes von 5 Geschwistern in Norwegen geboren. Sein Vater war ein erfolgreicher, aber auch risikofreudiger Geschäftsmann. 1835 ging dieser in Konkurs, die Familie musste den Ort verlassen. 1844 begann Henrik eine Lehre als Apothekergehilfe und schrieb erste eigene Gedichte und Theaterstücke. 1850 zog Ibsen in die Hauptstadt Christiania, heute Oslo, und kam in Kontakt mit der revolutionären ArbeiterInnenbewegung. Nur 2 Jahre später wurde Ibsen zuerst Hausautor und Regisseur des norwegischen Theaters in Bergen und wechselte dann zum norwegischen Theater nach Christiania. Ibsen engagierte sich für die norwegische Sprache und Kultur, hatte aber wenig Erfolg. Das Theater machte Bankrott und er geriet in Geldnöte. Ibsen wendete sich von der Nationalromantik ab, suchte sein Glück im Ausland und zog mit der Familie 1864 nach Rom. Das Drama Peer Gynt von 1867 ist eine kritische Auseinandersetzung mit nationalromantischen Ideen und war ursprünglich nicht für die Bühne geschrieben worden. Einige Jahre nach der Fertigstellung änderte Ibsen jedoch seine Meinung und begann, das bis dahin in der Lesefassung sehr erfolgreiche Gedicht zu einer Bühnenfassung umzuarbeiten, was einige Kürzungen mit sich brachte. Für dieses Vorhaben schuf Edvard Grieg die 26-teilige Schauspielmusik Peer Gynt. Die Uraufführung der Bühnenfassung zusammen mit Griegs Musik fand am 24. Februar 1876 im Christiania-Theater statt. Aus der Schauspielmusik stellte Grieg 1888 und 1891 seine beiden Peer Gynt-Suiten zusammen. Ibsen erklärte, in dem dramatischen Gedicht Peer Gynt seine Kindheitserlebnisse fiktionalisiert zu haben. Seine eigene Mutter stand Patin für die Aase. Motivgeschichtliche Anregung fand er ebenfalls in der in den 1840er Jahren erschienenen Sammlung Norwegischer Feenmärchen von Peter Christen Asbjørnsen. Andere Motive lernte er vermutlich auf einer Reise durch Gudbrandsdalen und Festland kennen. In Gudbrandsdalen soll es um 1800 einen Peer Gynt gegeben haben. Auch in den Feenmärchen ist von einem Abenteurer und Lügenbaron Peer Gynt die Rede. 1868 zog Ibsen mit seiner Familie nach Dresden. 1874 besuchte er für einige Wochen sein Heimatland Norwegen und wurde dort, anders als vor seinem Exil, enthusiastisch begrüßt. Nach einer weiteren Station in München zog die Familie nach Rom, bevor Ibsen 1891 endgültig nach Norwegen zurückkehrte. Er starb 1906 nach einer Reihe von Schlaganfällen in Christiania. Worum geht es in Peer Gynt? Die Hauptfigur ist der junge Bauernsohn Peer Gynt, der mit Lügengeschichten versucht, der Realität zu entfliehen. So verdrängt er, dass sein Vater, der einst sehr angesehene John Gynt, Hof und Habe durch Misswirtschaft und zahlreiche Alkoholeskapaden verloren hat. In Peers Fantasiewelt ist die heruntergekommene Behausung jedoch nach wie vor ein strahlender Palast. Auch seine eigene Nichtsnutzigkeit verklärt er zu Heldenhaftigkeit. So schildert er seiner Mutter Aase einen halsbrecherischen Ritt auf einem Bock über einen Grat. Von seiner Mutter wird Peer überbehütet und glorifiziert, doch soll er immer ihre Version des Lebens teilen. Auf der Hochzeit einer vergangenen Affäre namens Ingrid, die nun einen anderen heiratet, entführt er die Braut, verlässt sie aber darauf wieder und wiegelt die Dorfgemeinschaft gegen sich auf. Auf der Suche nach Liebe und Abenteuer findet er sich bald in einer Welt von Trollen und Dämonen wieder, wo er sich mit der Trollprinzessin einlässt, die ein Kind von ihm bekommen wird. Gleichzeitig verliebt er sich in die aus pietistischem Elternhaus stammende Sulvei, die ihn anfangs nicht erhört, sich ihm aber später jedoch anschließt und in einem Holzhaus im Wald auf seine Rückkehr wartet. Nach einem Zeitsprung von etwa 30 Jahren findet sich der inzwischen unter anderem durch Sklavenhandel reich gewordene Peer in Marokko wieder. Dort wird ihm von Geschäftspartnern sein Schiff mit allen Reichtümern gestohlen. In der Wüste begegnet er der Beduinenprinzessin Anitra, die ihm alle Habseligkeiten raubt. Den Tiefpunkt seines Lebens erlebt Peer im Irrenhaus zu Kairo, dem der deutsche Arzt Dr. Begriffenfeld vorsteht. Sein größter Wunsch, jemand zu sein oder zu werden, wird hier erfüllt. Seine MitpatientInnen krönen ihn zum König. Alt und verarmt kehrt Peer Gynt heim. wo ihm ein Knopfgießer erscheint und gegen den er um seine Seele kämpfen muss. In einer berühmten Szene vergleicht sich Per mit einer Zwiebel, die viele Hüllen, jedoch keinen Kern aufzuweisen hat. In der Schlussszene begegnet er Sulwai, die ein Leben lang auf die Rückkehr Pers gewartet hat. Der Choreograf Edward Klug wuchs in Rumänien auf und war ab 1991 zuerst Solist und ab 2003 als Ballettdirektor am slowenischen Nationaltheater in Maribor engagiert. In Dortmund ist er kein Unbekannter. Sein Stück Hora, welches er 2017 für das Dortmunder Ensemble choreografierte, wurde zu einem der prestigeträchtigsten Tanzfestivals, dem Prix Benoît de la Danse, ins Moskauer Bolschoi-Theater eingeladen. Im Doppelabend Strawinsky brachte Edward Klug seine außergewöhnliche Version des Sacre du Printemps auf die Bühne und heute zeigt er hier zum ersten Mal abendfüllend ein Handlungsballett, seine Bearbeitung des dramatischen Gedichts Peer Gynt. Edward Klug schuf aus dem komplexen Text von Henrik Ibsen ein Tanzstück, das vor allen Dingen über Symbolik und eine Analyse der Charaktere die Chronologie der Originalfassung verbildlicht. Neben Edvard Griegs Schauspielmusik zog Klug für sein Libretto weitere Werke von Grieg mit ein. Um auf diese Art und Weise eine dynamische und kohärente Entwicklung zu erzielen und psychologische Abstufungen sowie zentrale dramaturgische Wendepunkte zu betonen. Alle musikalischen Stücke, sowohl die Schauspielmusik sowie die anderen ausgewählten Nummern, weisen eine expressive Verwandtschaft und kriegsmusikalische Poesie auf. Klug teilte sie hinsichtlich ihrer tanzdramaturgischen Funktion ein und wählte eher kontemplative musikalische Sätze, die von Melancholie, Tragik und kontrastreichen musikalischen Themen durchwoben sind, für Szenen, die der psychologischen Charakterisierung und dem Erzählen des Sujets dienen. Herausfordernde Tanzsequenzen decken sich in ihrem Temperament eher mit musikalischen Nummern, welche eine von Volksgebräuchen beeinflusste Rhythmik aufweisen, zum Beispiel der schnelle Paartanz Springer beim Hochzeitsfest von Ingrid. Die wohl stärksten vom Kostümbild sowie vom Libretto betonten Figuren sind der am Anfang zu sehende Hirsch und die Figur des Todes. Der weiße Hirsch ist eine mythische Erscheinung aus dem Norden, die auch in Nordafrika auftaucht. Ein Beobachter, Spötter, aber auch Helfer Pers, der seine Sehnsucht nach Freiheit, Wildheit und Macht symbolisiert. Die Arme des Hirschtänzers sind mit Stelzen zu Vorderbein verlängert. Über sein Tiergesicht trägt er ein stattliches Geweih. Am Ende, wenn Per fürs Publikum unsichtbar in Sulweis Haus stirbt, stellt der Hirschtänzer seine Krücken ab und hängt das Geweih über die Tür. Das infernale Trio wird durch die Figur des Todes vervollständigt, der Per von Anfang an begleitet und moralisiert, ihn aber auch vor viel Ungemach rettet. Henrik Ibsens Peer Gynt entstammt der Welt des 19. Jahrhunderts. Die Gründung Österreich-Ungarns, die laufenden Bemühungen um die Einigung Italiens, die industrielle Revolution, der Druck einer schnell wachsenden Bevölkerung und eine daraus resultierende Welle der kolonialen Expansion erwirkten eine Transformation Europas. Wenn also Henrik Ibsens Protagonist Peer Gynt fragt, wer er denn sei, so stellt er diese Frage aus männlicher europäischer Sicht, die keine unserer Gesellschaft innewohnenden Perspektivenvielfalt zulässt. Das durchaus schwierige Verhältnis zu seiner Mutter, welcher er sich präödipal unterwirft, prägt in Peer das Verständnis, dass man als Mensch oder als Mann nur wertvoll ist, wenn man Leistung bringt und Geld, soziale Stellung und Macht besitzt. Das Streben der Mutter wird für Peer zum identitätsstiftenden Antrieb, der im Verlauf des Stücks nicht nur Merkmale einer narzisstischen Störung aufweist, sondern skrupellos seine Interessen verfolgt. Peer treibt Kriegsgeschäfte mit den Angreifern und verweigert den Angegriffenen Solidarität. Er unterwirft des Geldes wegen fremde Kontinente, organisiert Menschenhandel und bringt somit eine maximal menschenverachtende Selbstgefälligkeit des weißen Europäers zum Ausdruck. Ibsen stellt dem Machtstreben von Peer den Charakter der Sulwai entgegen. Sie ist eine Figur, die kaum eigene innere Prozesse durchlebt und mehr Projektionsfläche als Mensch ist. Peer kehrt am Ende des Stücks zu ihr zurück. Sie empfängt ihn mit offenen Armen. Eine angenehme Männerfantasie, die aber nicht unkommentiert bleiben darf. Sulwai kann aus dem heutigen Kontext heraus nicht mehr als die Liebe und Vergebung verkörpernde Frau des 19. Jahrhunderts gelesen werden, sondern erschließt sich auch in Edward Klugs abstrakter und märchenhafter Interpretation eher als Prinzip, welches Empathie, Toleranz, Rücksicht und Gemeinschaft im Allgemeinen vereint. Werte, an denen es Per mangelt oder jenes Verdrängte, Innere und Verwundbare, vor dem sich Per verschließt. Die Figur des Per Günz hat es trotz der offensichtlichen Sympathielosigkeit vielen TheatermacherInnen angetan. Für Edward Klug ist es von zentraler Bedeutung, die Geschichte des Pers als fantastische Schablone für eine Welt zu sehen, die von vielen Pers bevölkert zu sein scheint und die mit dem Selbstbewusstsein der Allwissenden Hass und Xenophobie schüren, Lügen verbreiten und ihnen geschaffene Trugbilder verkaufen, um im größtmöglichen Ausmaß auf elegante Art und Weise von Krisenereignissen zu profitieren.